Kiezmenschen, der Podcast zur Serie der Hamburger Morgenpost. Unterstützt werden wir von kultkieztouren.de. Kultkieztouren will mit uns auch die Geschichten der Menschen erzählen, die St. Pauli ausmachen, aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommen. Viele der Guides sind übrigens auch Kiezmenschen und waren schon selbst bei uns im Podcast zu Gast. Wer genau, findet ihr auf kultkieztouren.de/kiezmenschen.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Kultkiez-Türchen. Wir heißen euch herzlich willkommen beim Live-Podcast vor Publikum. Schön, dass ihr alle hier seid. Unsere Protagonistin heute ist Domina Aurora Nianox, BDSM-Expertin, selber Podcasterin und Kultkiez-Tourenguide. Hallo, liebe Aurora.
Hallöchen, Wiebke, grüß dich.
Schön, dass du hier bist.
Dankeschön, ich bin auch so viel mehr, ne?
Du bist auch so viel mehr, ja.
Als nur das, was du gerade gesagt hast.
Ich kann ja jetzt hier nicht 10 Minuten dich vorstellen, das funktioniert nicht.
Nein, hast du schön gesagt. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier dir heute deine spannenden Fragen zu beantworten und das vor Publikum. Sehr schön.
Du bist gar nicht alleine hier, sondern du hast einen Sklaven mitgebracht.
Genau genommen meine Sklavin, man erkennt es nur daran, dass sie lange Haare hat, weil in der Öffentlichkeit ist sie keine Sissy. Aber bei mir, wenn wir zusammen sind, ist sie eine Sissy und dann ist es Rubbelina und ich nenne sie Lina. Das kommt von Rubber. Rubber ist ja Latex und sie ist eine Latex-Liebhaberin und weil sie aus Berlin kommt, ist das Rubbelina, hat sie sich so den Namen gegeben. Richtig.
Also eine Sklavin ist das eigentlich.
Genau, ich gender sie weiblich, weil sie eine Sissy ist, also eigentlich ein Mann, aber liebt es halt, die weiblichen Kleidungsstücke zu tragen und deswegen gender ich sie weiblich, weil es für mich eine Sissy ist.
Okay, aber du hattest mir vorher gesagt, hier irgendwie
genau,
nicht,
der andere
groß
ist
mit
abhanden
Sprengen
gekommen.
Oder so.
Genau.
Ja, du wolltest ja eigentlich...
Ich wollte eigentlich mit dem anderen kommen und da ist eine ganz spannende Lügengeschichte heute mir aufgetischt worden. Aber weil Lina jetzt seit ein paar Tagen schon aus Berlin in meinem Studio ist, mein Mistress Empire, habe ich sie mitgenommen.
Ja, okay, wir müssen einmal aufklären, vor der Tür ist ein bisschen Halligalli, hier war gerade ein Polizeieinsatz, deswegen kann es sein, dass es etwas lauter ist.
Huls.
Ja, wir sind hier auf dem Kiez, so ist das halt.
So ist das hier.
Ja, absolut, kein Problem für uns, dann sprechen wir ein bisschen lauter. Also hast du öfter mal einen Sklaven dabei oder wie kommt das, weil das ist ja jetzt nicht so ganz gewöhnlich.
Wobei, bei so
ja, bei
Events
so öffentlichen Auftritten oder dich ja irgendwie zum Einkaufen begleiten, keine Ahnung.
Ja, mir laufen ja regelmäßig Sklaven zu. Und dann ist auch schon der eine oder andere ab und zu mal dabei, aber ich bewege mich auch noch alleine ohne Sklaven in der Welt. Also ab und zu ist mal einer dabei, aber beim Einkaufen jetzt generell begleitet mich keiner. Aber in meinem Studio Mistress Empire ist schon ab und zu mal ein Sklave und die schicke ich dann natürlich einkaufen. Oder wir gehen auch mal auf den Weihnachtsmarkt oder gehen auch mal essen. Oder Lina hat mich zum Beispiel auf der Venus begleitet, wo ich Kinky Gesicht war, der größten erotischen Messe, die Deutschland zu bieten hat. Da waren auch einige Sklaven von mir dabei, Lina sozusagen auch. Und dann waren wir auch öfter abends essen und bei Events. Eine Studioeröffnung war dabei und Lina begleitet mich dann gerne. Also durchaus sind Sklaven oder Sklavinnen an meiner Seite.
Aber ist das dann so eine Art Rollenspiel oder seid ihr privat unterwegs?
Nee, ein Rollenspiel ist es nicht. Also privat auch nicht, weil ich bin dann schon in meiner Domina-Rolle. Lina in dem Fall ist in ihrer Sissy-Rolle, auch wenn sie dann halt männliche Straßenkleidung trägt. Aber wir haben ein sehr inniges Verhältnis mittlerweile. Wir reden auch privat miteinander, aber wir sind beide noch in der Rolle. Aber ich bin jetzt nicht die 24/7 Hardcore-Domse, die das immer so raushängen lässt. Von daher, ich bin auch ganz normal, auch wenn ich in meiner Rolle bin. Von daher ist es dann kein Rollenspiel. Ein Rollenspiel ist es dann wirklich in einer Session. Aber wir wissen beide unsere Rollen, in denen wir auftreten, wenn wir zusammen sind.
Okay. Also wer das Ganze sehen und nicht nur hören will, meine Kollegin Laura ist auch hier und macht Video und das wird dann auf unseren Social-Media-Kanälen auch
dabei habe ich noch gar keine Nippelpads und gar kein BH an.
Ja, das stimmt.
Meine Jacke geht ein bisschen drüber. Ja. Für alle, die da sind, die haben Glück gehabt. Für alle, die jetzt nur zuhören, die haben Pech gehabt.
Wer weiß, vielleicht bist du ja auf dem Video auch mal mit
Nippelblitzer.
Mit ohne Jacke zu sehen. Das kann dir ja in der Bewegung durchaus passieren. Kommen wir mal zu dir, weil dein beruflicher Anfang, den hast du ja ganz und gar nicht mit, das hatte ja nichts mit Schmerzen, Domina oder sonst was zu tun. Wie bist du ins Berufsleben gestartet? Nach der Schule.
Nach der Schule, genau. Ich habe Realschule gemacht und wusste wirklich gar nicht, was ich werden möchte. Ich wollte ja eigentlich Maskenbildnerin werden, war immer schon kreativ, hatte immer eine Eins in Kunst beispielsweise. Und da hätte man erstmal Friseurausbildung machen müssen. Und da haben die mir gesagt, nee, deine Noten sind zu gut dafür, mach mal nicht Kind. Dann wusste ich gar nicht, was ich machen soll, habe mich überall beworben, bin dann letzten Endes bei einer Krankenkasse gelandet. Nach dem Assessment Center konnte ich mich durchsetzen und habe dann Sozialversicherungsfachangestellte gelernt. Dann wollte ich darauf nicht sitzen bleiben und wollte Gesundheits- und Sozialwirtschaft studieren, brauchte aber natürlich dann erstmal mein Abitur, habe dann mein Fachabitur nachgemacht, um das dann zu studieren. Letzten Endes habe ich das in einem Fernstudium gemacht und habe letzten Endes noch ein Diplom neben allen Bachelorn, die hier heute rumsitzen. Und wer es versucht jetzt irgendjemand zu raten, wie alt ich bin. Genau, also ich habe noch ein Diplom, habe dann in der Krankenkasse, wo ich war, mit dem Abschluss meines Studiums im Marketing arbeiten können und war dann 10 Jahre Marketingmanagerin bei einer großen Krankenkasse.
Das ist ja mal ganz berufsfremd.
Berufsfremd ja,
von dem, was du jetzt machst, ja.
Ja, genau.
Aber wie kommt man dann von Marketing, Krankenkasse zu Domina? Das ist jetzt nicht so ganz naheliegend, der Weg irgendwie.
Das stimmt wohl. Ich habe auf Party ein Mädel kennengelernt, die meine beste Freundin wurde und sie war Prostituierte und hat auch Pornos gedreht. Und dann saßen wir beim Cocktail, beide irgendwie unzufrieden mit unserem Leben. Sie war auch in der Escort-Agentur und meinte so, ja, ich muss hier meinem Freund das ganze Geld geben und ich muss der Escort-Agenturchefin die Hälfte meines Geldes geben und alles ist irgendwie scheiße, war auch in der Beziehung unglücklich. Und ich so, ja, also bei mir in der Krankenkasse ist es auch staubtrocken. Also richtig happy war ich auch nicht, war zu dem Zeitpunkt mit einem Mann zusammen, der auch selbstständig war in der Logistik und auch noch Vizepräsident eines Motorradclubs und hatte sehr, sehr wenig Zeit für mich. Also habe ich auch mein Leid geklagt, also auch in der Beziehung und im Job unglücklich gewesen. Und dann hatte ich die Idee, die mein Leben verändern sollte. Ich habe gesagt, ey, lass uns eine Escort-Agentur selber eröffnen, weil du kannst vögeln, ich kann Marketing. Ist doch super. Und dann saß ich noch am selben Abend beziehungsweise in derselben Nacht an meinem Laptop und habe das Konzept für eine Escort-Agentur geschrieben. Und dann saß ich daran, habe daran gewerkelt und stellte fest, okay, ich muss ja aber Frauen finden, die für mich arbeiten, die Bock haben, in der Escort-Agentur zu arbeiten. Aber man kann sich ja so schlecht verlassen auf Menschen. Und auf wen kann man sich besser verlassen als auf sich selbst? Und deswegen dachte ich so, okay, gut. Aber ich selber wollte nicht als Escort arbeiten. Das ist letzten Endes eine Edelhure und ich wollte keinen käuflichen Sex anbieten. Da dachte ich so, was gibt's denn da noch? Den Job der Domina. Aber was macht eine Domina eigentlich? Keine Ahnung. Im Auspeitschen. So dieses typische Klischee,
das
was man
schon mal gut, ne?
Im Kopf hat.
Das hat ja eigentlich gereicht als Info.
Genau, also das war das, was ich wusste. Und dann habe ich aber weiter recherchiert, weil wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann mache ich immer so Nägel mit Köpfen. Und also ich sehe immer gar nicht das Ende des Weges, sondern ich sehe immer so den nächsten Step. Und dann dachte ich so, okay, um mich als Domina in meiner Escort-Agentur anzubieten, muss ich ja erstmal lernen, was es da so gibt und was eine Domina so macht. Und dann habe ich einen Crashkurs gebucht bei einer alteingesessenen Domina in Hamburg und habe dann für 15 Stunden für 500 € mal in den ganzen Job so reingeschnuppert. Und das, was ich da gesehen habe, das hat mir gefallen. Auch wenn das ein Studio war, was heute nicht mehr repräsentativ ist, weil heute sind Domina-Studios edel, hochwertig, modern, coole Musik und da war so rote Wischtechnik an der Wand, so richtig so gruselig, wie man
von
das
von damals,
so,
ne?
Ja, und wie man es auch so irgendwie klischee-mäßig aus dem Fernsehen kennt. Und das war da eine ganz andere Welt. Ich habe mich auch den ersten Abend so im Spiegel angeschaut zu Hause und dachte so, boah, kann ich das? Will ich das? Bin ich noch Mamas kleines Mädchen? So kann ich mich selber noch im Spiegel anschauen? Weil das eine ist ja so dieses Underground-Leben, was man keinem erzählen mag. Aber ich stehe mit beiden Beinen im Leben und habe so ein ganz solides, tolles Leben mit Studium etc. Aber doch, die Neugierde hat gesiegt. Mich hat das sehr interessiert, was ich da gelernt habe und was ich erlebt habe. Doch die Domina, von der ich gelernt habe, die wollte mir irgendwie keinen Job anbieten. Weil bis meine Escort-Agentur in Hamburg groß macht, ne, das dauert. Da muss da super viel Marketingbudget reinstecken. Und ich hatte damals, ja, am Ende des Monats war auch da kein Geld mehr übrig, wie man das halt so kennt, wenn man im Angestelltenverhältnis irgendwie ist. Und ich dachte so, okay, dann will ich vielleicht mehr? Ich will in dem Job jetzt schon arbeiten, bevor die Escort-Agentur groß ist. Aber genau, sie hatten mir keinen Job bei sich angeboten.
Warum?
Ich glaube, weil ich da vielleicht nicht ganz reingepasst habe. Die waren auch so ein bisschen oldschool, klischee-mäßig, die Frauen, die da gearbeitet haben. Und ich war vielleicht zu jung, zu modern. Das ist jetzt auch schon 11 Jahre her. Und dann hat sie gesagt, in der Innenstadt hat das Queensdom aufgemacht. Ein Domina-Studio mit einer Inhaberin, die so auch dein Typ ist. Stell dich doch da mal vor. Und dann habe ich dann eine Bewerbung, also eigentlich letztendlich eine E-Mail hingeschrieben und war dann nach dem Vorstellungsgespräch die erste Domina, die bei ihr angefangen hat zu arbeiten.
Hattest du doch gleich einen Job. Und ja. Was hat dir diese Domina in so einem Kurs, den man sich dann einkauft, was hat die dir beigebracht? Was lernt man da so?
Wie ich Schwanz und Eier abgebunden habe mit einem Schnürband. In der ersten Session kann ich mich noch dran erinnern, da hatte der Sklave Brennnessel mitgebracht und ich sollte die Brennnessel ihm halt über die Eichel, über die Eier am Schwanz halt längs streichen. Wir haben Schwanz und Hoden, also und Hodensack letzten Endes und Nippel genadelt mit einer Nadel, das wurde mir gezeigt. Dann Bondage, aber Bondage ist echt so ein Thema für sich. Das ist ja Shibari, das ist ja wirklich eine Seilkunst. Da habe ich mir ganz viele Knoten abfotografiert und konnte zu Hause irgendwie doch nichts nachmachen. Dann habe ich mir noch eine Gummipuppe.
Wie Segelkurs, das ist auch total schwer.
Ja, habe ich nicht gemacht. Und habe mir dann eine Gummipuppe gekauft, eine männliche Gummipuppe, weil man das ja teilweise auch im Schwanz und Hoden wickelt. Und dann war das ein Can.
Ohne
ja, Pipi-Mann. Warum gibt es denn Cans als Gummipuppe? Was soll man denn damit? Also ja, genau. Also letzten Endes habe ich ein bisschen Bondage gelernt. Ich habe aber auch eine Prostata-Massage gegeben und zugeschaut beim Fisten. Und eine Flagellation habe ich auch machen dürfen.
Du musst das
dürfen.
Ein bisschen erklären, ne? Das kennt nicht jeder.
Prostata-Massage.
Und
eine Prostata-Massage ja, so ein ist ja das Massieren der Prostata, die ja im Anus des Mannes steckt. Und Fisten ist die anale Bearbeitung mit der Hand oder natürlich auch mit der Faust, auf Englisch Fist und deswegen Fisten. Also wirklich, wenn die ganze Hand, wenn die ganze Faust im Hintern des Gegenübers versenkt wird. Flagellation ist das Auspeitschen mit verschiedenen Schlaginstrumenten und da durfte ich dann auch mal mit der Hand, also das Spanken machen, also den Hintern mit der Hand versohlen und dann noch die einzelnen Schlaginstrumente, die es da gibt, ausprobieren. Das waren dann auch schon die 15 Stunden.
War das irgendwie, also wenn man da irgendwie aus so einem Büro kommt, vorm Rechner sitzt und irgendwie...
Das war so aufregend.
Das, ja, aufregend bestimmt, aber war das auch seltsam irgendwie in diese Welt einzutauchen und ist dir das schwer gefallen, den Männern auch solche Schmerzen zuzufügen?
Es war auf jeden Fall seltsam, denn eines Abends, als ich dann wieder bei ihr in dem Studio war, war zum Beispiel die Tür auf und ihre Kollegin, die Co-Inhaberin des Studios, hat einem Mann, der auf einem gynäkologischen Stuhl saß, mit einem Stromgerät Schmerzen zugefügt. Und durch das Stromgerät kamen richtige Blitze, die sie direkt in sein Genital hat schießen lassen. Und der hat geschrien und ich stand davor wirklich wie ein Reh vom Auto mit den großen Augen und dachte so, oh mein Gott. Und sobald sie aufgehört hat, die Blitze, den Strom auf die Genitalien zu geben, hat er gelacht. Und das war so total strange. Also deswegen meinte ich ja, ich musste mich selber einmal hinterfragen, bin ich das, will ich das in diese dunkle, mystische Welt eintauchen, die so abseits ist von allem, was man sonst kennt. Aber die Neugierde hat gesiegt und ich mochte schon immer Sachen, die anders sind, die spannend sind. Und deswegen bin ich auch diesen Weg gegangen, weil ich einfach neugierig war auf alle Erfahrungen, die auf mich warten würden.
Hattest du denn damals schon in irgendeiner Form privat BDSM-Erfahrungen? Oder war das ganz neu?
Das war... Oh. Ja, ich bin vom Stuhl gefallen.
Aber nicht ganz.
Nicht ganz.
Sonst wäre deine Jacke
aufgerutscht.
Sonst wäre deine Jacke vielleicht auch aufgerutscht. Das wollen wir ja nicht.
Oh, das wollen wir.
Du willst das.
Du nicht?
Ich weiß nicht.
Nein?
Ich habe schon gesehen.
Ach so.
Ich bin schon durch mit dem Thema.
Schon durch, sehr gut. Ich habe ein Buch geschrieben, abends heiße ich Aurora, ein bisschen Schleichwerbung, gibt's auf Amazon zu kaufen. Und weil meine Freundin gesagt hat, sie will meine Geschichten sich auf Knopfdruck anhören. Und da habe ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und mich auch wirklich gefragt, war das für mich denn Neuland? Hatte ich wirklich keine Berührungspunkte vorher? Und da habe ich mich rückerinnert, dass ich meine Schwester früher immer dazu gezwungen habe, meine Füße zu massieren.
Die arme Schwester.
Vielleicht wollte sie das aber auch. Nein, sie fand es scheiße, aber ich habe sie echt gezwungen. Und einmal, als ich richtig sauer auf sie war und ich gerade mein Backstreet Boys Poster an der Wand aufhängen wollte in meinem Zimmer und sie auf meiner Couch saß, hatte ich diese Nadel noch in der Hand. Und habe ich die Nadel einfach in den Oberschenkel gesteckt. Und das Witzige war, sie hat es zuerst gar nicht gemerkt, bis sich ein Blutfleck bildete. Andere Geschichte. Und dann hatte ich meinen ersten Freund. Und das war also während der, als ich mich mit mir selber vielleicht mein Buch auseinandergesetzt habe, kamen mir diese ganzen Erinnerungen. Mein erster Freund damals, den hatte ich mit 14 und mit 15. Also wir waren relativ lange zusammen, so knapp ein Jahr. Und als wir dann alles ausprobieren wollten, haben wir auch so vieles ausprobiert. Ich habe ihn ans Bett gefesselt, er hat mich ans Bett gefesselt. Ich habe ihn dann einmal fast den Nippel abgebissen, weil ich wow. da Bock drauf hatte. Also von daher, es schlummerte...
Also eigentlich schon.
Ja, es schlummerte wahrscheinlich schon immer in mir, aber es war mir nicht bewusst.
Okay. Und wie viele Jahre ist das her, dass du dann bei dieser Domina im Studio angefangen hast, wirklich als Domina zu arbeiten?
Da war ich 27.
Also von daher... jetzt musst du sagen, wie viele Jahre das her ist.
Ja, ist ja 11 Jahre her, habe ich ja gesagt.
ja, hast du ja gesagt, ne?
Habe ja gesagt.
Jetzt kann jeder für sich rechnen, ja.
Also letzten Endes genau ist das schon eine Reise gewesen. Und ich habe aber während der weiteren sexuellen Entwicklung bei mir nicht weiter BDSM-Vorlieben entdecken können. Aber vielleicht, weil man auch in diesem normalen Vanilla-Sex so drin ist und sich da natürlich so ein bisschen ausprobiert, ist mir aber da nicht weiter die Idee gekommen, nochmal in die Richtung zu gehen. Nur als ich dann im Queenstown angefangen habe zu arbeiten, stellte ich fest, das liegt mir anscheinend im Blut. Ich bin ziemlich gut da drin, weil ich habe ja diesen Crashkurs gemacht. Das war ja nur, mir zeigt jemand was und ich frage immer den Probanden, und wie fühlt sich das an? Und wie ist das jetzt so? Es war keine Session. Bei einer Session, das ist ja diese Zeit, die ein Gast mit mir bucht oder mit einer Domina bucht, da muss Erotik fließen, da muss ich kreativ sein, da muss ich ihn abholen anhand den Informationen, die er mir vorher gesagt hat. Ich muss diese Zeit mit Leben füllen. Und das hat mir keiner beigebracht. Und auch die Domina Dakota, die Inhaberin des Studios, wo ich angefangen habe zu arbeiten, die wollte mich nie in die Session mit reinnehmen, weil ich wollte wissen, wie fange ich eine Session an? Wie gestalte ich eine Session? Wie rede ich? Wie gebe ich mich? Das wurde mir nie gezeigt, weil Stutenbissigkeit, vielleicht wollte sie nicht, dass ich mir bei ihr Sachen abgucke. Aber anscheinend liegt mir das im Blut, weil ich ziemlich gut in dem bin, was ich mache und auch damals wohl schon war. Und dann hat das alles so aufgebaut.
Wo drin bist du denn besonders gut?
Zum Beispiel in analen Behandlungen. Da habe ich nämlich damals herausgefunden, okay, ich weiß ja noch gar nicht, wie sieht dieses Spiel aus, ne? Was ich gerade gesagt habe, wie fange ich an, wie gebe ich mich, wie rede ich. Ich weiß, okay, Männer, die auf Analspiele stehen, die wollen mit mir dabei übers Wetter reden. Da muss ich nicht diese kreative Domina sein, die Dirty Talk macht, Fantasien ins Ohr flüstert, die einmal durch den ganzen Raum turnt. Und dann habe ich immer gefragt, okay, wie ist es am schönsten für dich? Wie magst du das? Und dann habe ich mich ganz viel mit den analen Spielzeugen auseinandergesetzt, habe meine Fingerfertigkeiten weiterentwickelt. Und deswegen kann ich heute sagen, in Analspielen bin ich sehr gut. Ich liebe aber auch Rollenspiele. Also in Rollenspielen bin ich auch sehr gut, weil ich das mag, in andere Rollen zu tauchen. Also von daher war ich schon sämtliche Rollen in BDSM-Spielen und ach, ich glaube, ich bin in allem gut.
natürlich. Also natürlich. Das sind da Fragen wir jetzt hier auch nicht.
Wo ich
wir
nicht gut drin.
Sklaven noch mal fragen.
Genau, das könnten wir machen, aber der traut sich nicht, so was zu sagen. Ich bin nicht gut im Bondage. Ich bin keine Shibari-Künstlerin. Ich kenne meine 3 Knoten und damit komme ich gut zurecht. Ansonsten kann ich super gut mit Folie arbeiten.
Mit was?
Mit Folie. Folie? Also Frischhaltefolie. Kannst du super jemanden mit fixieren, dass gar keine Bewegungsfreiheit mehr möglich ist. Also im Bondage bin ich wirklich nicht so gut drin. Und Klinik liegt mir nicht, weil ich keine medizinische Grundausbildung habe. Deswegen, ich mag nicht so gern Katheter legen, außer der Gegenüber von mir ist auch aus dem klinischen Bereich. Ansonsten halte ich mich bei der Klinik zurück. Ich mache nur so bizarre Klinikspiele, das heißt alles, wo ich so ein bisschen Frau Doktor spielen kann. Aber die ist wirklich mit Cutten, Nähen, OP-Simulationen, Katheter, Blasenspülung, Schwenkeinläufe, da bin ich so ziemlich raus.
Oh wow, ja, ich bin jetzt auch schon raus. Ja. Ich kann das nicht so nach. Das hört sich alles schon
so schmerzhaft.
Ja, es hört sich schon so schmerzhaft an irgendwie. Wieso?
Ein Schwenkeinlauf?
Möchtest du gerne einen Katheter gelegt kriegen?
Nee.
Siehste. Ich auch nicht. Ja, eben, haben wir das geklärt. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Sklaven?
Ja.
An das Gefühl, als der in der Tür stand?
Nee, daran nicht, aber ich kann mich an die Session erinnern, also Teile daraus. Ich war hammer aufgeregt, wie von der Prüfung war ich aufgeregt. Und der war aber sehr harmlos. Der hatte einen Haarfetisch und wollte letzten Endes nur meine Haare bürsten. Und dabei habe ich ihm wahrscheinlich einen von der Palme gewedelt. Aber das war für mich jetzt nicht so herausfordernd. Und deswegen war das ziemlich easy, dass er nur meine Haare kämmen wollte, weil er hatte 3 Schwestern. Und die haben ihn immer dazu benutzt, dass er deren Haare bürsten muss. Und gerade bei Kindern oder bei Jungs, die so 8, 9, 10 sind, wo sich die Sexualität entwickelt, kann sowas sehr schnell zu einem Fetisch werden.
Hast du das als komisch empfunden, da irgendwie eine Stunde lang die Haare gebürstet zu kriegen?
Nö, also vielleicht schon, ja. Also ich fand alles aber komisch. Ich fand alles neu und ich war aber so open-minded, dass ich so neugierig war auf alles. Und deswegen dachte ich so, ja, okay, Haare bürsten, ja, why not? So, okay, ziemlich stoisch und
also hört sich jetzt auch nach leicht verdientem Geld an erstmal.
Ja, es gibt also definitiv Gäste, da ist es leicht verdientes Geld, aber ansonsten nehmen die Frauen nicht umsonst durchschnittlich 250 Euro die Stunde, weil wir wirklich Verantwortung haben. Wir müssen eine ganze Stunde mit Leben füllen. Vorher findet immer ein Vorgespräch statt, in dem der Gast halt ganz genau seine Vorlieben sagt und Tabus sagt, also das, was er nicht mag. Und wenn er nicht so viel sagt, ist es mein Job herauszufinden, so viele Fragen zu stellen, damit ich weiß, was er will und nicht will, um dann eine Stunde mit Leben zu füllen. Und eine Stunde kann lang sein, wenn du nicht weißt, was du machen sollst. Deswegen ist es schon eine Herausforderung, wirklich ihn zu fordern. Und im besten Fall soll er ein Stammgast werden, dass er wiederkommt. Und somit ist es oft nicht leicht verdientes Geld.
Ich wollte das nicht unterstellen.
Nee, nur, alles nur gut, ich wollte nur aufklären.
Nur in dem Fall mit dem Haare kämmen.
Das war's, ja doch, das war's.
Hast du zu dem Zeitpunkt dann nur als Domina gearbeitet oder warst du auch noch in deinem Job da bei der Krankenkasse?
Ich war im Job bei der Krankenkasse.
Okay.
Also wirklich vom 9 to 5 bei der Krankenkasse und abends dann, das war so praktisch, weil es war fußläufig voneinander entfernt, bin ich einmal nur mit meiner Handtasche rübergedackelt, einmal über den Steindamm und war dann schon im Domina-Studio. Oder ich habe auch mal in der Mittagspause eine kleine Session gegeben. Ist auch vorgekommen.
Wussten das die Leute? Wusste das zum Beispiel deine Familie von Anfang an? Oder dachten die, ja, meine Tochter arbeitet bei der Krankenkasse?
Genau, also meine Mutter habe ich das relativ schnell erzählt. Als ich noch an der Website für die Escort-Agentur gebastelt habe, stand meine Mutter einmal neben mir, als ich bei meinen Eltern war und hat gefragt, was ich da baue. Und dann habe ich ihr das erzählt. Dann habe ich auch gesagt, dass ich auch als Domina arbeiten möchte, weil ich mich auf meiner eigenen Website anbieten will. Und dann hat sie eigentlich am Anfang ganz locker reagiert und meinte nur so, ja, wenn ich da keine Puffmutter werden muss, dann ist ja auch alles gut. Und ich so, nee, musst du nicht. Meiner Schwester habe ich es auch relativ schnell gesagt, weil die für mich, für die Website auch Sachen recherchieren sollte. Und meine Schwester steht immer hinter allem, was ich mache. Der kann eigentlich sonst was erzählen, zum Beispiel, dass ich Domina werde oder bin. Und die steht immer hinter mir, wirklich. Dann bei meiner Mutter kippte die Stimmung so ein bisschen, weil sie dann doch ein bisschen den Kopf eingeschaltet hat und dachte so, Gott, ich habe Angst um meine Tochter. Ich will lieber, dass sie bei der Krankenkasse arbeitet, anstatt abends mit Lack und Leder im Domina-Studio. Und meinem Vater habe ich das erst 10 Jahre später erzählt. Letzten Endes erst letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es. Ich weiß es nicht mehr genau.
Warum?
Weil meine Mutter immer gesagt hat, erzähl's ihm nicht, er wird's nicht verstehen. Mein Vater ist auch 10 Jahre älter als meine Mutter und ich habe immer schon innigeres Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Ich war Mutter, Tochter und Papa war immer da, dass er uns quasi versorgt hat und immer das Geld nach Hause gebracht hat, so wie so die typische klassische Aufgabe des Daddys. Und meinem Vater habe ich dann letzten Endes einen Brief geschrieben, weil ich Angst hatte, was ist, wenn ihm mal was zustößt? Wir werden alle älter, meine Eltern werden auch älter. Und was ist, wenn ihm mal was zustößt? Und ich habe es ihm nicht gesagt. Er hatte gar keine Möglichkeit, stolz auf mich zu sein für den Weg, den anderen Weg, den ich eingeschlagen habe. Und deswegen dachte ich so, okay, ich glaube, ich möchte ihm das sagen. Habe ihm einen Brief geschrieben. Eine Woche später hat er sich bei mir gemeldet, hat mich angerufen. Und dachte ich schon so, oh Gott.
Ich gehe nicht ran.
Ja, bei mir steht immer Mama. Also Papa ist unter Mamas Telefonnummer. Deswegen dachte ich, das wäre meine Mutter. Und dann so, oh Gott, mein Vater ist dran. Also ich telefoniere nie mit meinem Vater. Er ist immer der Background, der ist immer da. Und der gibt uns immer Sicherheit. Aber wir haben halt nicht so den Austausch. Und als er dann da war, hat er mir gesagt, ich habe deinen Brief gelesen. Egal, was du machst, du wirst immer meine Tochter sein. Aber ich habe auch in den Brief reingeschrieben, dass Mama nicht wollte, dass ich ihm das sage. Und dann war gleich im nächsten Satz, und wenn deine Mutter nicht möchte, dass ich das weiß, dann weiß ich es auch nicht. Dann wird sie nicht wissen, dass ich es weiß. Also in meinem Elternhaus herrschen schnell mal Geheimniskrämereien. Und da ist so, okay, jetzt wird es kompliziert. Und genau, aber letzten Endes war es gut, weil ich komme vom Dorf, das ist Himmelpforten, das ist hinter Stade. Und paar Wochen später, nachdem ich es meinem Vater gesagt habe, ist der Bauer, der Nachbarsbauer, angekommen. Als mein Vater gerade irgendwas am Garten gemacht hat, also an der Straße gemacht hat, angehalten und meint so, Günther, schöne Töchter hast du. Die eine ist bei den Grünen und die andere ist Domina. Und für so einen Bauer ist es ja schlimmer, dass einer bei den Grünen ist, ne?
Also deine Schwester ist bei den Grünen.
Ja.
Recherchiert aber für ihre Schwester, die Domina, dann so ein paar
Sachen für die Hunde. Das hat damit nichts zu tun, natürlich.
Das ist total gut.
Und genau, und dann war mein Vater besorgt, so wie das Dorf von mir denkt, weil ihm das Ansehen von uns als Familie immer wichtig ist. Ihm ist scheißegal, was sie über ihn denken, aber uns, ne? Und letzten Endes aber, also weiß es das ganze Dorf mittlerweile und das ist auch total niedlich. Einer hat mich mal angeschrieben, ob ich meine Vorlesung von meinem Buch in der Kneipe gegenüber bei meinen Eltern geben würde. Ich so, nee, so weit reicht die Liebe dann doch nicht. Also ja, von daher, meine Familie weiß es, also ich bin komplett geoutet. Also es weiß einfach jeder, sonst würde ich hier auch heute so nicht sitzen. Ich habe von Anfang an eigentlich kein Geheimnis draus gemacht. Natürlich habe ich es nicht sofort meinem Chef erzählt. Aber auch dem habe ich das irgendwann erzählt und meine engsten Kollegen wussten das auch. Aber es ist halt auch irgendwann dann bei der Krankenkasse komplett rausgekommen. Dann wusste es die ganze Krankenkasse. Und dann gab es Personalgespräche und dann wollten sie nicht, dass ich weiter im Marketing arbeite. Da habe ich gesagt, sorry, ich habe aber für den Job studiert, den ich hier mache. Und unterm Strich haben wir einen Aufhebungsvertrag vereinbart und ich war da raus.
Warst du glücklich darüber?
Nee, zuerst war ich ganz schön schockiert und hatte einfach Existenzangst schon. Und dann gingen auch Gerüchte rum, so bescheuert. So, ja, sie wurde vom Sicherheitsdienst abtransportiert und rausgebracht. Wo ich dachte, nee, eigentlich war ich krank zu Hause. Also voll der Quatsch. Nee, und dann war ich erstmal arbeitslos. Habe aber eine Abfindung gehabt, deswegen ging das ganz gut. Letzten Endes, heute weiß ich, ich hätte damals schon von meinem Nebenjob, der es ja war, leben können. Aber ich dachte so, ich habe für den Job studiert und ich mache das. Und ich dachte so, wer weiß, ob morgen meine Gäste noch kommen. Dann war ich auch recht lange arbeitslos, habe dann aber einen anderen Job gefunden bei einem Dentalunternehmen in Lurup und war da als Social Media und Content Managerin angestellt. Oh, das war noch beschissener als bei der Krankenkasse, ne? Also staubtrocken und dann musste ich noch einmal durch die Stadt fahren und dann durfte ich da mein Piercing nicht tragen, meine Tattoos nicht zeigen, wo ich dachte, ich habe doch gar keinen Kundenkontakt. Ja, aber man könnte sie in der Kantine sehen. Ich so,
Ja, super.
Und dann wirklich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wieso gehe ich denn Vollzeit in einem Job arbeiten, wo ich nicht ich sein darf? Ich darf mein Nasenpiercing nicht tragen. Dabei mache ich doch gute Arbeit, ob ich jetzt ein Piercing trage oder nicht. Also was hat das damit zu tun? Wenn ich doch aber in meinem Nebenjob mein Monatsgehalt, für das ich studiert habe, in einer Woche verdienen kann. Und dann dachte ich so, wie dumm war ich denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt so, ich wollte nämlich damals ein Fashion-Label rausbringen, was noch immer ein bisschen in der Pipeline ist, den Job, also meine Mistress Academy, wie ich Frauencoach und sowas, das gab es damals alles noch gar nicht, mein Mistress Empire gab es noch gar nicht. Ich habe dann gesagt, okay, ich kündige. Ich gehe eine Woche im Monat als Domina arbeiten, dann habe ich ja mein Monatsgehalt, was ich vorher hatte, und die anderen 3 Wochen arbeite ich an meinem Fashion-Label. Und dann kam letzten Endes eins zum anderen. Soll ich jetzt weiter erzählen? Ich bin so im Sabbelfluss.
Ja, du, habe ich keinen
Hast
Job.
Hast du Frage?
Ne? Ja, ich habe frei. Nee, ich habe jetzt, ich habe schon Feierabend. Ich bin raus.
Ich weiß nicht, dein roter Faden ist völlig im Arsch wahrscheinlich. Nee,
es gibt ja bei diesem Podcast nie so einen roten Faden. Es entwickelt sich alles im Gespräch und manchmal sind die ganz anders, als man dann vorher dachte.
Ich frage einfach mal, weil ich die ganze meine Lebensgeschichte runterrate.
Du darfst deine Lebensgeschichte runterrattern.
Soll ich weiter erzählen?
Nein.
Nein? Willst du mir etwas sagen, was ich zu tun und zu lassen habe?
Nein, dir würde ich niemals sagen, was zu tun und lassen sollst. Ich habe zu großen Respekt vor dir. Das meine ich, nein. Aber damals, als die Krankenkasse dann gesagt hat, okay, los, raus hier, haben sich da Menschen von dir abgewandt? Oder auch von der Familie oder sonst wer? Oder war das einfach echt nur
Die
Chefs da und...
Genau, also der Vorstand, der hat er sich vorher schon abgewandt. Nee, wirklich gar nicht. Niemand. Ich habe immer auf offene Ohren gestoßen und meine Menschen, die stehen hinter mir und letzten Endes ich stehe hinter mir. Und das ist das Wichtigste. Und meine Freunde, Freundinnen stehen auch hinter mir. Meine Familie sowieso, also nö.
Also dein Vater hat auch...
Der wusste ja damals noch gar nichts. Der hat nur irgendwann gewusst.
Aber der hat dann aber nach diesem Brief und nachdem ihr gesprochen habt, hat er das dann akzeptiert, ja?
Genau, also das war noch so, dass er wusste, ich habe den Job gewechselt und dann wusste er, dass ich mir ein Fashion-Label aufbaue, dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, das wusste er auch. Und dann hat er mal gesagt, so Kind, soll ich mal mit dem Koffer Geld vorbeikommen? Und ich so, erstmal könntest du mir Geld überweisen, warum denn mit dem Koffer? Und zweitens, nee, ich komme klar. Und er hat immer nur gedacht, wie kommt die denn klar? Die arbeitet doch gar nicht mehr. Wie kommt die denn? Also ich glaube, das hat er immer schon so ein bisschen. Und ich muss sagen, das war mir hammer unangenehm, als mein Vater noch gar nichts wusste und ich auch noch bei der Krankenkasse war, sollte mein Vater, der ist gelernter Tischler, in meiner Küche was reparieren. Und dann lag die Anmeldung zum Prostitutionsgewerbe in meiner Küche. Also offiziell Prostituierte, weil wir brauchen ja einen Hurenpass etc. Und da habe ich abends meine Mutter angerufen und dachte so, Alter, dieses Schreiben, das liegt einfach direkt in meiner Küche und direkt darunter war die Leiste, die er reparieren soll. Dann hat Mama nur gesagt, Kind, der sieht auch nicht mal die Butter, wenn die vor seiner Nase liegt beim Frühstücken. Der wird das Schreiben auch nicht gesehen haben. Also von daher, vielleicht hat das gesehen und mir nie was gesagt.
Vielleicht war es ja okay für ihn.
Vielleicht hat das auch nicht gesehen. Aber genau, ich weiß, er hat sich Sorgen gemacht, wie ich über die Runden komme. Aber ich kam immer über die Runden und von daher, ich habe auch nie Geld annehmen müssen. Von daher, nee, es hat sich niemand abgewandt und auch mein Vater nicht, nee.
Und dann warst du Vollzeit-Domina. Dann bist du da voll rein.
Richtig. Dann war mein Plan ja, die eine Woche im Monat arbeiten, meine 3.000 bis 5.000 mit nach Hause nehmen. Das sind natürlich Bruttopreise. Aber wenn man angestellt ist, ist ja auch Brutto-Netto und so weiter. Aber ja, und dann die anderen drei Wochen im Monat habe ich halt an meinem Fashion-Label weitergearbeitet. Und dann, ein Dreivierteljahr später, kam Corona, die Bitch. Und auf einmal konnte ich nicht mehr arbeiten. Ich durfte nicht mehr arbeiten. Dann dachte ich so, okay, das habe ich irgendwie anders vorgestellt. Zum Glück habe ich immer gut gehaushaltet. Ich hatte einen finanziellen Puffer, weil vom Staat habe ich 1.300 Euro gekriegt als Entschädigung.
Für die ganze Zeit?
Ja.
Ja, da sind jetzt nicht so große Sprünge.
Nö. Also von daher, ich konnte immer richtig gut wirtschaften und hatte halt Gespartes, mit dem ich über die Runden gekommen bin. Aber was gut ist, ich sage ja immer so, wie heißt dieser schöne Kalenderspruch, wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, mach Limonade draus. Oder wie war das so, ne?
Da bin ich raus, Kalendersprüche. Aber hast du mir nicht fragen, aber ja, so in der Art.
So, ne?
Ja, irgendwie so.
Genau, und letzten Endes habe ich dann an einem Webinar teilgenommen, wo es um Coachings ging. Und ich wusste dann, ich will ein Coaching anbieten. Wo liegt meine Expertise im BDSM? Ich bin sehr gut darin, Männer zu dominieren. Ich bin gut darin, Frauen ihr Selbstbewusstsein aufzupushen. Und habe dann meine Mistress Academy gegründet, in der ich Frauen coache zu BDSM und zu erfolgreichen Domina. So habe ich quasi mein BDSM-Know-how und mein Marketing-Know-how in das Coaching gepackt. Und mittlerweile ist, also genau, damit konnte ich mich dann auch, also ich habe es aufgebaut in der Corona-Zeit. Da kamen auch meine ersten Coaches in der Corona-Zeit, die von mir den Job der Domina erlernen wollten. Und mittlerweile habe ich innerhalb diesen 5 Jahren 120 Frauen als Domina gecoacht und auf den Markt gebracht. Also das ist schon richtig erfolgreich gewesen. Und damit konnte ich quasi meine Corona-Zeit ein bisschen überbrücken, dass ich auch wusste, was ich wirklich machen will. Weil, wie gesagt, Fashion-Label ist mir dann abhanden gekommen.
Wer weiß, vielleicht wird das
ja auch. Ja, es liegen noch 250 Crop-Tops und 250 Leggings in meinem Keller. Also Hardcore is godlike. Die Website gibt es. Ich muss bloß da auf den Zug richtig aufspringen und das vermarkten, aber ich bin guter Dinge, dass das auch wird.
Coachst du meistens oder bist du meistens wirklich im Studio als Domina?
Ich coache meistens. Mhm. Das Blatt hat sich ein bisschen gewendet. Dadurch, dass ich ja jetzt ein eigenes Domina-Studio habe, mein Mistress Empire, habe ich da ein Dungeon geschaffen, wo Frauen richtig toll arbeiten können. Und ich arbeite nur noch so montags, freitags, meistens freitags, wenn mein Stammgast da ist, dann arbeite ich auch mal am Dienstagabend für eine Stunde. Aber tatsächlich besteht mein Tag eher aus Projektarbeit, was ich liebe. Deswegen war ich auch im Marketing, was meine Arbeit anging, eigentlich happy, weil ich Projektarbeit liebe. Ich liebe es, meine Podcasts zu schreiben, neue Projekte, neue Coachings, also cool Online-Kurse rauszubringen. Ich coache Frauen halt in der Woche, mache da Einzelcoachings und so weiter und so fort. Also ich habe da wirklich viel zu tun.
Und wenn du dann als Domina im Studio bist, was sind das für Männer, die zu dir kommen? Es gibt ja hier diese Theorie, dass das häufig Männer sind, die in Führungspositionen sind und die selber die Führung abgeben wollen und deswegen zu einer Domina gehen. Hast du die Erfahrung gemacht oder stimmt das so nicht?
Es sind die Männer, sage ich immer so schön, die du tagtäglich auf der Straße triffst. Es sind Männer wie dein Bruder, dein Onkel, dein Vater, dein Opa. Es sind ganz normale Männer, den du nicht an der Nasenspitze ansiehst, dass der irgendwelche Vorlieben hat. Und somit ja, dieses Klischee, es sind erfolgreiche Geschäftsmänner, die gerne mal dann die Kontrolle abgeben wollen, das gibt es auch, definitiv. Aber es sind auch Männer, die arbeiten im Lager für Mindestlohn und sparen sich über mehrere Monate ihre 250 Euro zusammen, um ihrer Vorliebe wenigstens einmal im Jahr nachgehen zu können.
Kommt ihr euch da so, also körperlich kommt ihr euch nah, aber kommt ihr euch auch so nah, dass ihr euch unterhaltet und du richtig was über deine Sklaven weißt, was die beruflich machen, ob die Kinder haben oder so oder nicht so wirklich?
Doch schon. Je öfter man sich trifft, desto mehr quatscht man. Ich bin da immer sehr diskret. Wenn ich natürlich ein bisschen Smalltalk am Ende der Session mache, dann frage ich immer gern so, und hast du jetzt Feierabend oder hast du früher Feierabend gemacht? Und dann frage ich immer gern so, aus welcher Branche kommst du? Einfach, um ihn ein bisschen kennenzulernen. Und entweder die erzählen dann, ja, ich arbeite da und da und mach das und das und sowieso. Oder die halten sich bedeckt und sagen einfach beispielsweise, ich bin aus der IT. Und dann weiß ich, okay, der mag nicht mehr reden. Aber manche sagen schon, nee, am Wochenende fahre ich mit meinen Kindern weg oder wir waren gerade im Urlaub. Also definitiv erzählen schon manche, je öfter man sich trifft, auch ein bisschen mehr.
Gab es da Kunden, die mal deine Dienstleistung missverstanden haben und dir sehr auf die Pelle gerückt sind, die sich irgendwie in dich verliebt hatten oder so?
Ja, erstmal will ich noch ein bisschen aufklären. Es gibt ja klassische Dominas, wie ich es bin. Klassische Dominas lassen keinen Körperkontakt zu. Man sagt, wir sind unberührbar oder unnahbar. Es gibt aber Dominas, die berührbar sind. Das sind Bizarre-Ladies. Die bieten Berührbarkeit an, dass man sie anfassen darf. Die bieten zum Beispiel Leckdienste an, sogenannte Lecksklavenerziehung. Oder vielleicht bieten sie auch Sex an. Also das kann jede Bizarre-Lady, die Bock auf Berührbarkeit hat, für sich selber entscheiden.
Also es gibt es bei dir nicht.
Anfassen, genau.
Anfassen ist genau. Nicht, aber du fässt ja schon an. Also.
Ich fasse schon an, genau. Ich trage immer einmal Handschuhe während jeder Session. Bizarre-Ladies tragen manchmal, also meistens auch keine Einmalhandschuhe, aber ich trage auch immer Einmalhandschuhe, aber ich fasse sie durchaus auch überall an, genau. Auf deine Frage zurückzukommen, ja, es gab schon mal einen Gast, der sich in mich verliebt hat, hat er mir dann beim zweiten Treffen gesagt, als er, es war der letzte Gast an dem Abend, mit einer Flasche Sekt vorbeigekommen ist und ich dachte so, ach wie nett, ne, noch beim Vorgespräch ein Sektchen trinken, dann hat er die Sektflasche aber 0,nix selber gekippt, hat dann gesagt, dass er sich in mich verliebt hat, ich so, okay, wir haben es einmal gesehen, wann genau, ja, als ich im Käfig hockte und du von oben runter geguckt hast, ah, okay, gut, dann switchte es aber, dass er meinte, er hat Selbstmordgedanken, sein Leben ist scheiße und es geht ihm auch sonst nicht gut, dachte ich so, okay, vielleicht nicht die richtige Möglichkeit, um noch eine zweite Session zu machen. Ja, also da wurde mir ein bisschen anders. Das war in Saarbrücken in einem Apartment, was ich gemietet hatte, wo auch kein anderer war. Und dann konnte ich ihn aber doch nett dazu überreden, dass es vielleicht besser ist zu gehen. Es gab auch mal so ein...
Aber der hat dann dich auch in Ruhe gelassen? Oder
Nächsten Tag kam er nochmal an und hat Sturm geklingelt und geklopft ganz doll gegen die Tür. Das war, da hatte ich schon ein bisschen Schiss. Das war das einzige Mal, dass mir so ein bisschen unwohl war. Es gab auch mal einen Gast, der mich küssen wollte in der Session. Dann habe ich eine Backpfeife gegeben und dann meinte ich so, sag mal, was war das denn hier gerade? Er war am Kreuz fixiert, ne? Also der Bewegungsspielraum zu mir war auch sehr eingeschränkt. Und sagt er, sie sind so wunderschön. Ich sage, hast du trotzdem jemals deine Herrin geküsst? Und dann gab es mal einen Opa. Der Opa wollte mich ständig küssen. Und dann habe ich immer gesagt, so gut, ne? Das haben wir doch jetzt das Spiel. Das weißt du, dass du das nicht darfst. Und aber meine Regel ist, wenn jemand touchy wird, ermahne ich. Das lässt du. Wenn er es das zweite Mal versucht, sage ich, pass mal auf, ein drittes Mal wird es nicht geben. Entweder du behältst deine Hände bei dir und du reißt dich zusammen. Beim weiteren Versuch ist Abbruch. Und dann war es das hier. Und das klappt auch. Also aber grundsätzlich...
Daran halten die sich.
Ja, in den ganzen 11 Jahren waren das die Geschichten, die ich hier gerade erzählt habe. Und ich habe 2 Mal einen ermahnt. Und das eine war der Opa. Also es kommt nicht oft vor.
Der küssen wollende
Opa, genau. Also letzten Endes wissen die schon, wie sie sich verhalten.
Ein kleines Küsschen? Nee, ist nicht drin.
Ist nicht drin.
Nee. Und hast du auch schon mal Gefühle für einen Sklaven entwickelt?
Ja.
Ja?
Ja. Aha.
Jetzt redet sie nicht weiter.
Jetzt ja. Soll ich, ne? Ja.
Ja, jetzt meinst du.
Ich habe noch ein bisschen nach einer Frage gewartet, aber nee. ich plapper ja, du piekst mich an, so mit einer Nadel.
Genau, wie so ein Fass. Einmal angestochen, zack, läuft.
Kriege übrigens nochmal einen Glühwein.
Genau. Schenkt der Dame bitte nach.
Ja, und zwar war das auch in Saarbrücken. Ich bin nämlich meistens nach Saarbrücken gereist, weil ich da Monopolstellung hatte. Da gab es irgendwie nur Wald- und Wiesendominas. Und wenn ich da war, sind die mir die Bude eingelaufen. Und das war natürlich mega geil. Und eines Tages kam da ein sehr gut aussehender, sportlicher, junger Typ reingehuscht. Also wirklich so reingesprungen ins Apartment mit einem extrem sympathischen Grinsen. Und ich dachte so, huch, wer bist du denn? Und dann hatten wir ein Vorgespräch und dann war ich schon so ein bisschen flirty. Ich lieb's ja, mit meinen Augen zu spielen und meinen Blick dann nicht abzuwenden. Und dann, als er duschen war, bin ich zu meiner Freundin gegangen, die ich mit hatte zum Arbeiten, bin zu ihr gegangen und habe gesagt, pass mal auf, das wird jetzt meine Session, nicht seine. Das wird meine. Ich so, was meinst du denn damit? Ich mache all das, was ich will. Und sie so, wie? Ich so, ja, was immer ich will, das mache ich jetzt. Also, ne, ist Single und dachte ich so, okay, geht los. Also, ich bin am Start. Und dann war das schon so nice, dann stand denn da, also er hat Kickboxen gemacht, von daher also eine ziemlich nice Figur, sehr hübscher Mann, auch nackt, wunderschön, überall. Und ja, dann habe ich ihm erstmal sehr gut zu verstehen gegeben, dass sein Körper mir gehört und dass ich jetzt alles mit ihm mache, was ich möchte und dass sein Mund mir gehört und dass seine Nippel mir gehören und ach ja, dein Schwanz gehört mir jetzt auch. Und als ich das gesagt habe, bin ich ihm so richtig nah gekommen. Meine Lippen haben seine berührt. Ich habe sie über seine Lippen geleckt.
Wie, jetzt küssen? Der Opa darf nicht, aber der
ich
darf,
doch gesagt,
oder wie?
Ich habe doch gesagt, dass ich mache alles, was ich
ach
will.
Ach so, ja. Schon klar.
Hallo?
Der arme Opa.
Der weiß also, davon ja nicht. Spätestens jetzt
ja,
vielleicht.
Jetzt weiß er's.
Ja, aber jetzt weiß er auch, dass es halt darum geht, was die Herrin will, ne?
Ja, aber vielleicht stürzt ihn jetzt das in eine tiefe Krise.
Sei es drum.
Okay, dann erzähl weiter.
Ja, und dann habe ich ihn halt ans Kreuz gemacht und ich habe all das gemacht, was ich wollte. Und anschließend waren wir in der Horizontalen. Ich habe ihn ans Bett gefesselt und habe so, das Bett hatte so einen Holzbalken, auf dem ich oben saß.
Deine Jacke geht auf.
Es ist der richtige Zeitpunkt dafür. Okay.
Gut.
Also, ich saß oben auf dem Holzbalken, sein Gesicht vor mir und ach, es war einfach herrlich. Und letzten Endes haben wir dann privat gequatscht. Wir haben nicht gevögelt, nur by the way, ne? Nur so, das Kondom passte nicht, weil es zu groß.
Ach je.
Ja, aber
ein
das,
Ärger.
Das, ein Ärger. Ja, und dann haben wir viel gequatscht und letzten Endes sagt er, ist in so einer On-Off-Beziehung und was mit mir ist. Ich sage, ich bin Single und ja, dann war er letzten Endes doch nicht in einer On-Off-Beziehung, weil er war in einer On-Beziehung ohne Off. Und dann hatten wir uns noch ein paar Mal getroffen und er ist übrigens, also diese ganze Geschichte ist in meinem Buch niedergeschrieben. Und in meinem Buch, der letzte Satz von meinem Buch, weil ich, das wäre jetzt so wirklich zu lang, also ich habe die ganze Geschichte niedergeschrieben. Und als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, habe ich ihm einen Brief gegeben. Und ich habe ihm den Brief gegeben und er meinte, er liest den Brief in einem Moment, wenn er nicht mehr weiß, ist es wirklich passiert oder war es vielleicht nur ein Traum. Wenn die Erinnerung so verblasst, dass er sich nicht mehr an vieles erinnern kann. In dem Moment wollte er den Brief lesen. Und der letzte Satz zu der Story in meinem Buch ist, mich würde interessieren, ob der Brief noch ungelesen ist. Mein Buch war 2 Wochen draußen, habe ich von ihm nach ein paar Jahren eine Nachricht bekommen. Der Brief ist seit ein paar Wochen nicht mehr ungelesen.
Okay, aber da hat sich nichts draus entwickelt.
Nein, nein, das war alles okay. Der war in einer Beziehung. Es kann immer, weil wenn man in einer Beziehung ist, auch Gefühle für einen anderen Menschen entstehen. Es können auch mal Reize da sein, die so groß sind, dass man ihnen nachgeht. Aber wenn man letzten Endes weiß, wo man hingehört, ist das auch völlig in Ordnung. Und das hat er, er hat das Abenteuer erlebt. Er hat trotzdem verstanden, wo er hingehört. Und somit passt das alles.
Ja, hat dich das nicht verletzt?
Es hat mich verletzt, aber ich habe auch Stärke, wo ich sage, okay, es wäre wirklich schön gewesen, wenn ich diesen Gefühlen nachgehen könnte, aber das Leben spielt manchmal, schreibt manchmal Geschichten, die halt nicht einfach sind und nicht fließen, und für mich war das in Ordnung, so wie es war, weil unterm Strich war er dann ehrlich zu mir und für mich war es eine Erfahrung, also ich konnte das ganz gut mit mir dann verbuchen.
Ja. Kommen wir nochmal zu deinen Herren zurück, zu deinen Sklaven. Was wollen die meisten denn für eine Behandlung? Gibt es da irgendwie was, was viele buchen?
Ja, der Mainstream-Gast von heute ist nicht mehr extrem. Früher wollten die Gäste, die zu einer Domina gegangen sind, wirklich masochistische Sachen, wie die Eier ans Brett nageln oder so. Also wirklich diese ganzen extremen Sachen, die gibt es heute nicht mehr. Die sind alle ausgestorben irgendwie. Der Mainstream-Gast von heute möchte ein bisschen fixiert sein, ein bisschen Dirty Talk, ein bisschen Spitting, das heißt in den Mund spucken, auf den Schwanz spucken, ganz viel Tease and Denial. Tease and Denial ist Orgasmuskontrolle, immer mit dem Schwanz spielen, ihn heiß machen, aber wieder fallen lassen, also nicht zum Höhepunkt kommen lassen, nur am Ende. Möchte Analspiele von nur ein bisschen Prostatamassage bis vielleicht mal mit einem Strap-on-Fick. Also ein Strap-on ist ein Umschnalldildo, mit dem die gerne gefickt werden wollen. Ein bisschen Dilatoren-Spiele können auch mal sein. Dilatoren sind Stäbe, die du in die Harnröhre einführst. Also ein bisschen Harnröhrendehnung, was auch, es soll nicht wehtun, es soll ein Reiz da sein, der sich angenehm.
Hört sich auch gar nicht so an.
Genau, aber per se soll es angenehm sein und sich gut anfühlen. Mhm. Und wenn du nur ein kleiner, leichter Schmerz, aber es soll per se nicht wehtun. Nippelspiele, ein bisschen von Fingerkuppen, Fingernägeln, ein bisschen Klammern an die Nippel, Natursekt, ein bisschen anpinkeln. Das will so der Mainstream-Gast von heute.
Bisschen anpinkeln, und wenn du nicht musst?
Als Domina kannst du pinkeln.
Ja?
Ja, doch.
Ah, auf Knopfdruck.
Ja, also wenn man weiß, der Gast wünscht Natursekt, das teilen die meisten ja auch vorab mit, dann trinkst du halt vorher ein Glas Wasser, eine Tasse Tee, keinen Kaffee oder kein Red Bull. Das könnte dann sehr bitter schmecken, das wollen sie meistens nicht. Aber dann sei ich auch ganz ehrlich, es ist morgens um 10, wenn du angepisst werden willst, was erwartest du von mir?
Ja,
dass
Kaffee.
Ich schon 3 Liter Tee intus habe? Nein. Dann müssen die da durch. Und
mit
das Gesicht sieht dann nicht angenehm
mit
aus.
Kräutergeschmack.
Ja, ich trinke tatsächlich immer Brennnesseltee. Das trinke ich schon seit Jahren. Und Brennnesseltee wirkt ja auch entschlackend. Aber ich mag das eigentlich. Ich mag einfach Brennnesseltee. Von daher bin ich eigentlich immer gut durchgespült, außer halt morgens um 10.
Ja, schön. Also musst du dafür nicht irgendwie was Besonderes trinken?
Nein.
Ich muss mich mal umsetzen. Die Stühle sind irgendwie ein bisschen hoch. Ja, hier, oh, das Publikum meckert auch. Was war das Härteste, was du je gemacht hast?
Hart im Sinne von extrem?
Ja, was für dich auch am härtesten war, wo du sagst, boah, da bin ich selber ganz schön an meine Grenze gekommen.
Okay, ich habe 3 Sachen im Kopf. Das erste ist, ich habe eine 6 Stunden Flagellationssession gehabt. Wir haben ja gelernt, das ist das Auspeitschen mit verschiedenen Schlaginstrumenten. Und ganz zum Schluss kam der Spike-Handschuh. Der Handschuh, der mit kleinen Nieten versehen war. Und es sah einfach aus, als hätten wir ein Schwein geschlachtet. Weil es spritzte. Ich war voller Blut. Er war voller Blut. Und der Raum war voller Blut. Also von daher, das war schon extrem. Aber das hat mich nicht geschockt. Das war einfach nur extrem.
So, das 6 Stunden, das ist ja nur nicht nur extrem, also mit Blut und so, das stelle ich mir jetzt auch extrem schmerzhaft und auch nicht ganz so schön vor.
In meinem Arm schmerzhaft meinst du, ne?
Ja, ich meine natürlich, selbstverständlich meine ich das. Ja, aber 6 Stunden das durchzuhalten mit Schlaginstrumenten, wie macht man das?
Ja, es gibt Pausen dazwischen, es wird gequatscht, zwischendurch was getrunken und es ist wirklich Sport, ne? Danach habe ich einen Arm wie Popeye, also das ist schon wirklich intensiv. Das genau geht auch nur mit Pausen tatsächlich, also es wird nicht 6 Stunden durchgehalten. durchgezogen. Und du baust auf, ne? Du lässt dir Zeit, du baust auf, erst mit der Hand, dann mit leichten Schlaginstrumenten, dann wird die Intensität immer stärker, bis du letzten Endes beim Flogger bist oder beim Rohrstock bist. Das dauert. Also ich lasse mir dann wirklich Zeit bei den ganzen Schlaginstrumenten. Also der Flogger ist die Peitsche mit einem Griff dran, wo ganz viele Striemen dranhängen. Mhm, das ist okay. Ein Flogger. Dann die zweite Geschichte, die ich zu erzählen habe, die ist wirklich extrem. Und zwar haben wir festgestellt, ich habe keine medizinische Grundausbildung. Aber ich wollte mich im Bereich Klinik weiterbilden. Also BDSM besteht immer aus dem schwarzen Bereich, in dem ich zu Hause bin. Dieses klassische, von dem ich immer erzählt habe. Und der weiße Bereich, das ist der Bereich der Klinik. Und da wollte ich mich weiterbilden und habe einen Probanden gesucht oder mehrere Probanden gesucht, an denen ich cutten darf, nähen darf, also steriles Nähen, wie ein Arzt das macht.
Entschuldigung, darf ich Sie mal nähen?
Es gibt ja Portale, wo wir inserieren, das Domina-Portal, Galerie des Saat oder dominaportal.net, was übrigens meine Website ist. Da kann man inserieren und da kann man auch Aufrufe für Probanden machen. Und da hat sich einer gemeldet, der sagte mir am Telefon, ich habe mir vor 2 Wochen die Hälfte meines rechten Eis entfernen lassen von einer Hobby-Domina unter Anleitung, weil ich bin selber Arzt. Und jetzt wäre der perfekte Moment, damit der Hodensack wieder zugenäht wird. Und ich nur so,
wow.
Ich sag, das ist so ein Fake. Also ich habe dem kein Wort geglaubt. Weil wenn jemand so eine Extremwünsche äußert am Telefon, ist es immer ein Fake. Also die kommen nie. Da weiß man immer schon, ah ja, okay, ach, du willst kastriert werden. Ja, genau. So, und er
also
so,
es kommt schon, ja?
Ja, das
solche
kommt schon.
Solche Sachen kriegst du
ja,
schon.
Ja, ja, ja.
Schön.
Genau, und in dem Fall dachte ich so, ach, das ist doch ein Fake. Aber der hat eine Anzahlung geleistet. Von daher dachte ich so, okay, jetzt wird's strange. Und der Typ kam, es war ein Arzt, angeblich aus Hannover, der sich, also offensichtlich, weil der Hodensack war offen, der Platz, der war aufgeplatzt und sah ein bisschen aus wie eine Vagina, so ein aufgeplatzter Hodensack, das sah ganz verrückt aus.
Das ist schon ganz schön eklig.
Ja, du wolltest was Extremes hören.
Ja, okay. Ja.
Du hast danach
gefragt. Ja, du hast total recht.
Und dann habe ich...
Es tut mir leid.
Kein Thema. Und dann habe ich diesen, erstmal eine Rauchen, ne?
Ja, ja, ich muss jetzt, ich rauche.
Die Bilder
rauche,
müssen
ich
rauche,
ja, ja, ich versuche nicht zuzuhören.
Und dann habe ich tatsächlich unter Anleitung der Kollegin, die mir gezeigt hat, wie ich steril, mit sterilen Nadel und Faden halt arbeite, habe ich den Hodensack dann wieder zugenäht. Und es sah auch gar nicht so schlecht aus. Es ist ganz gut geworden.
Toll.
Das war extrem. Und wo ich persönlich an meine Grenzen komme, ist bei Zwangsernährung. Also Zwangsernährung, das ist eine Vorliebe von Menschen, die möchten, dass man unter Zwang den Sachen zu essen gibt. Die kommen dann mit Lebensmitteln, die wir kauen, vorkauen und dann in einen Teller spucken, beispielsweise Schwarzbrot, Gummibärchen, andere Gummitierchen. Was kam denn da noch? Oh, letztens war ganz widerlich Bananenmilch und so. Dann soll ich damit gurgeln und das wieder in so einen Teller spucken, dann noch reinpinkeln.
Oh Gott.
Oder ja, vielleicht toll. Auch noch wie so ein Fußballer so reinschnauzen, den Popel da reinrotzen und vielleicht auch meine Hornhaut ein bisschen abraspeln und auch noch da rein.
Und das da, essen die?
Das, genau, gebe ich denen dann zu essen. Und dann ist der Moment bei mir, der immer so, also da bin ich sehr, sehr schlecht drin, wenn es wirklich um so Ekelsachen geht. Da ist es so, ich mache es für mein Geld. Und weil ich auch mal sage, ich stelle mich immer gerne auf meinen eigenen Challenges. Aber so Zwangsernährung komme ich selber an meine Grenzen.
Boah, ja, das ist auch echt
eklig. Und die Bananenmilch und so, ja, nee, mit Pipi, das war eklig.
Ja, das du, ich bin da voll bei dir. Das ist richtig eklig.
Und ich hatte auch,
jetzt fallen mir immer mehr Sachen ein. Ja, das ist auch noch eklig. Und das, warum mache ich den Job überhaupt? Also irgendwie ist das alles eklig.
Es gibt einen Gast, der wollte, ich mache die Kurzform, der wollte mit abgelaufenen Lebensmitteln eingeschmiert werden. Und er hat es mitgebracht. Das war so ein Riesenpott Schokopudding und Rama-Finesse aus der Tube. So, ein Mensch, der mit Rama-Finesse und Schokopudding eingeschmiert ist, sieht einfach aus wie vollgespermt, mit Eiter und mit Scheiße eingerieben. Und da war ich auch raus. Ich habe immer nur so ein ganz bisschen so meinen kleinen Finger an seinem Körper gerieben und meine Freundin bzw. Kollegin ist voll aufgegangen. Die hat den da bearbeitet. Und ich war so, oh Gott. Und wir sollen auch noch nackt sein dabei. Dann gibt es ja ein Huni mehr. Weißt du, ich ziehe mir für ein Huni mehr auch aus. Und dann immer so, oh nee. Also wenn so eklig ist, bin ich raus.
Also so Essen ist nicht so.
Nee, also mit
bei Essen bist du raus.
Ja, mit Pudding und Rama einschmieren mache ich auch nicht nochmal.
Okay, dann wissen das jetzt alle.
Ja.
Dann brauchen die gar nicht zu dir kommen hier. Pudding ist aus.
Nee, ich habe aber ein ganz tolles Team. Die machen das bestimmt. Und ich verweise gern an meine kleinen Kolleginnen, die
voll auf die Pudding stehen. Ja, du, jeder hat so seins. Ne? Also, gibt es noch eine andere Grenze, die du hast? Außer Essen? So Tabus, wo du sagst, das mache ich überhaupt nicht?
Ich bin relativ tabulos. Das hört sich mal so geil versaut an, ne?
Ja, toll. Ah. Ganz toll.
Letzten Endes bin ich nicht berührbar, das haben wir schon festgestellt. Ich mache keine Puddingspiele mehr, haben wir auch festgestellt. Und ich mache kein Vomit. Vomit kennst du Englisch. Was ist ein Vomit übersetzt?
Hier so ein Tierchen, denn was ist denn das noch?
Eine Vomit? Nee. Ist ankotzen.
Ach, okay.
Oder das BDSM-Fachbegriffswort ist römische Dusche. Also es gibt halt Menschen, die stehen darauf, das geht in den Bereich Dirty Games, ne? Stehen darauf, angekotzt zu werden oder auch in den Mund gekotzt zu werden. Oh, okay. Und Frauen, die das anbieten, denen bringen die dann auch Sachen, bestimmte Sachen zu essen mit. Oder schreiben Sachen vor, die sie essen sollen. Machen nicht alle, aber ja. Und dann wird halt sich übergeben. Und das mache ich nicht.
Du hast wenig Tabus, sehen wir daran.
Genau.
Also sehr wenig.
Genau, ja.
Kein Pudding, kein Kotzen. Ansonsten.
Keine Berührbarkeit.
Keine Berührbarkeit.
Genau.
Ja, Wahnsinn, aber so Kotzen und ach.
Ja, ich meine, Dirty Games, da gibt's ja noch mehr, ne? Zum Beispiel Kaviar. Hast du schon mal davon gehört?
Ja, was Kaviar kenne ich. Ja,
erzähl doch mal.
Ja, nee.
Doch.
Erzähl du doch mal. Nee, du erzählst das.
Sie weigert sich. Kaka, genau. Kaka. Also es gibt Menschen, die mögen gerne den Kot, den Stuhlgang von anderen Menschen essen, sich damit einreiben. Und das mache ich. Habe ich aber ganz lange nicht angeboten. Und das ist auch so ein Bereich, den viele Frauen als Tabu anbieten. Ich mache es nur noch ganz selten, weil es einfach keine Vorliebe von mir ist. Mir bringt es keinen Spaß, Menschen ins Maul zu scheißen. So, man kann dafür.
Komisch.
Ja, also manche machen das richtig gerne und die scheißen nur noch für Geld. Ich meine, wenn du 400 Euro jeden Tag für deinen Stuhlgang kriegst, ist ein lukratives Geschäft, oder? Denk mal drüber nach. Ich habe Flyer mit hier, Mädels.
Ja, aber irgendwo ist dann vielleicht die Grenze.
Genau, also ich mache das nur noch ganz selten.
Sie macht nur noch ganz selten mit Kaka. Ja, das ist doch schön. Was für Fetische haben deine Kunden, deine Sklaven?
Ein Fetisch ist ja wirklich etwas, was so stark ist, wo die Vorliebe für etwas so stark ist, dass es sofort eine Erregung auslöst. Oder manche, die einen Fetisch haben, können nicht auf anderen Weisen zum Orgasmus kommen, nur damit. Also Vorlieben haben wir schon festgestellt. Es gibt natürlich viele Fetische. Der Materialfetisch ist richtig weit verbreitet. Also beispielsweise Nylonstrumpfhosen, Leder, Latex, dann ist es das Gummi. Also das auf jeden Fall. Oder der Fußfetisch ist auch der weit verbreiteteste Fetisch, den es gibt, dass Menschen wirklich auf Füße stehen, auf Stiefel stehen. Ich hatte schon einen Gast, der hat einen Wolldeckenfetisch, dass ich ihn mit einer Wolldecke einen runterhole. Ich habe einen Gast, der kommt so alle 3 Monate zu mir, der hat einen Regencape-Fetisch. Der hat mir mal einen Regencape geschenkt. Ich wusste gar nicht, dass es so eine Dinger gibt. Also es ist wirklich ein Cape. Und wie ist es gekommen? Seine Tante hat ihn immer mit so einem Fetisch vom Kindergarten abgeholt. Mit so einem Regencape, wenn es geregnet hat. Und dadurch hat diese Sexualität entwickelt sich ja, weil dieses behütete, warme, wohlige Gefühl, was dann ein Fetisch wird, weil es einfach sich gut anfühlt. Und dieses vertraute Heimische von seiner Tante, die er sehr mochte, dann dieser Geruch, dieses Rascheln, das hat bei ihm dann einen Fetisch ausgelöst. Oder ich hatte mal einen, der hat einen Fetisch für Darmgeräusche. Der hat Darmgeräusche.
Ich habe gerade Damengeräusche
gehört. Nee, Darm. Also tatsächlich hat er mir eine riesenfette Sushi-Platte mitgebracht. So, gibt Schlechteres, man kann Schlechteres über sein Geld verdienen. Saß dann mit dem Stethoskop unterm Tisch, hat meinen Bauch abgehört und sich dabei einen runtergeholt. Und das dauert dann natürlich, bis man dann verdaut und bis die Darmgeräusche einsetzen. Aber das ist so
Musst du dir 6 Stunden bezahlen.
Ja, also ich glaube, er war 2 Stunden. Also ein bisschen Bauch-Darmgeräusche. So. Warum? ihm wurde als Kind nach dem Abendessen immer vorgelesen. Und dann machen ja viele Mütter und er hat dann letzten Endes mit dem Kopf immer auf dem Bauch der Mama gelegen, währenddessen sie das vorgelesen hat. Und dieses, ja, ne, was ich sagte, 8, 9, 10 Jahre, da entwickelt sich die Sexualität und gerade bei Jungs kann sowas halt ganz schnell verknüpft werden. Da war dieses wohlige, angenehme, dieses schöne halt mit diesen Darmgeräuschen, weil er immer mit dem Ohr auf dem Bauch der Mama lag, hat sich dann zum Fetisch entwickelt.
Kannst du da immer ernst bleiben? Weil manches ist ja schon hochskurril. Also das ist ja.
Nee, ich muss auch nicht ernst bleiben. Wenn ich lachen muss, dann lache ich.
Also eine Domina kann lachen.
Definitiv. Und das ist auch authentisch. Und das wollen die Gäste. Dass du bist, dass du authentisch bist. Ich lache wirklich viel. Und ich nehme die auch hops auf in der Session. Ich bin auch ironisch. Ich bin aber auch ich. Ich bin aber auch streng. Also das ist halt dieses Rollenspiel. Ne? Je nachdem, wie man so halt ist. Klar, wenn er halt ein ganz spezielles Rollenspiel will, dann bleibe ich in meiner Rolle. Aber wenn ich halt auch ich sein darf, dann bin ich auch lustig und ironisch und lache.
Gab es da mal eine gefährliche Situation auch?
Jetzt sind die Hools wieder da.
Ja, die Polizei. Wir sitzen das hier heute Nacht aus. Tut mir leid. Alles wir machen gut. Weiter bis zum bitteren Ende, bis morgen früh.
Was war deine Frage?
Ob es mal gefährliche Situationen gab? Also du hast einmal jetzt gerade schon erzählt, dass es einmal für dich unschön war.
Nee, also mir sind mal Gäste umgekippt, ne? Vor Aufregung, Adrenalin, zu wenig gegessen, zu wenig getrunken. Wenn jemand umkippt, passiert das meistens mit Hände nach oben. Wenn die Hände zu weit oben am Kreuz fixiert sind oder am Flaschenzug oder an der Kette, dann kann es schon sein, dass sie mal das Bewusstsein verlieren, weil die halt so aufgeregt sind, wie gesagt, oder zu wenig getrunken, gegessen haben, kränkeln. Das ist schon mal passiert, aber dann wird die stabile Seitenlage gemacht oder Füße hoch, Traubenzucker, Cola. Also geht allen gut.
Also ins Krankenhaus musste noch keiner?
Nein.
Selbst nicht bei 6 Stunden Peitschenbehandlung
mit Blut? Nein, dann gab es die Bepanthencreme und alles wäre wieder gut.
Oh je, meine. Und für dich gab es auch in der Form, bis auf diesen einen sehr verliebten Gast, keine gefährliche Situation
nee, gar
mit
nicht.
Den Männern.
Null. Ich bin so lange schon in dem Job und ich habe noch nie gehört, dass irgendwie einer Domina was Schlimmes passiert ist in der Session, vor der Session, nach der Session.
Du hast gerade schon am Anfang, relativ zum Anfang hingesagt, dass du das so 250 Euro im Schnitt sind, die eine Domina verdient. Verdienst du das auch oder nimmst du mehr? Du bist ja relativ bekannt.
Ich nehme 350.
350. Das ist für eine Stunde schon.
Gut, ne?
Ja, schon. Also doch, durchaus gutes Geld. Ist das so, dass du das wegen des Geldes machst?
Geld war ein Anreiz, aber letzten Endes heute ist es meine Verwirklichung. Ich bin so glücklich in dem, was ich mache. Und ich dachte, wie dumm war ich denn früher, dass ich dachte, die Gäste kommen morgen nicht wieder. Also letzten Endes bringt mir unheimlich viel Spaß, die Macht zu spüren, ich sein zu können, in diese Domina-Rolle auch einzutauchen. Ich bin Sadistin, wirklich durch und durch. Mir bringt das Spaß, Menschen Schmerzen zuzufügen. Ich muss dabei lachen. Ich bin dabei happy. Also ich bin auch schon früher, wenn jemand vor mir hingefallen ist, habe ich immer gelacht. Also ich bin immer hingefallen, ne? Wer dann hat jemand gelacht? Nee, dann gibst du einen ganz bösen Blick. Nee, also von daher, ich mache es wirklich, weil es meine Verwirklichung ist, mit allem. Also klar kann ich nicht mehr so viele Sessions anbieten wie früher. Brauche ich auch nicht mehr, will ich auch nicht mehr, weil ein Job ist ein Job. Und ein Job, da geht irgendwann die Leidenschaft weg. Dann ist es Verpflichtung, dann hat man keinen Bock und dann ist es abends um 10 oder morgens um 10 und man denkt, oh Gott, nee. Und das ist es bei mir nicht mehr. Ich mache es nur noch ganz ausgewählt. Langweilig dich, Lina? Was wird da gegähnt? Also ich bitte darum. Ich habe dich im Blick, auch wenn ich dich nicht angucke.
Mhm. Oh, jetzt gleich holt sie die Peitsche raus.
Das ist doch nur ein Klischee mit der Peitsche. Heute ist es der Elektroschocker.
Gleich holt sie den Elektroschocker raus. Okay, das schneiden wir.
Genau, also von daher, es ist wirklich eine Leidenschaft. Es bringt mir wirklich Spaß. Und natürlich, Geld stinkt nicht, ne? Also es ist schon geil, für diesen Job so viel Geld zu verdienen und zu bekommen und dabei Spaß dran zu haben, die Erfüllung zu haben und einfach darin aufzugehen.
Empfindest du da auch Lust bei?
Ja, aber nicht immer. Also wenn ich Lust dabei empfinde, weil wenn es auch wirklich mal feucht wird bei mir im Schlüpper, dann muss nicht unbedingt der Mann gegenüber mein Beuteschema sein, sondern die Chemie muss stimmen. Wirklich dieses, wenn die Blicke so aufeinander sind, dass wirklich er an meinen Lippen hängt, an meinen Augen hängt und ich spüre, dass ich so die Macht habe und so mit ihm machen kann, was ich will und auch harter Schwanz da ist, an dem ich rumspiele und die Geilheit da ist, also bei ihm. Und das nennt man so Reaktionsfetischismus, ne? Also wenn dich das erregt, dass beim Gegenüber eine Reaktion und Erregung da ist, erregt es dich wieder. Also, ne, das ist so, und das bin ich, glaube ich, aber nicht immer. Also es muss nicht Brad Pitt sein, dass ich erregt bin. Es kann auch Brad Pitt sein und ich bin nicht erregt. Es muss halt diese bestimmte Spannung in der Luft liegen. Dann bringt das durchaus mir auch andersweitig Spaß.
Und du bist so der dominante Typ, im Alltag auch?
Ja, aber nicht nur. Ich bin total sensibel, ich bin empathisch, was natürlich kein Gegensatz von Dominanz ist. Ich laufe nicht, was ich vorhin schon sagte, als 24/7-Dumse durch die Gegend. Das gar nicht. Aber ich will schon immer meinen Willen durchsetzen. Ich mag auch gerne ansagen, wo es lang geht. Ich liebe es zu delegieren. Also von daher schon ja, aber nicht immer.
Lass uns bitte zum Ende nochmal zu deinen anderen Aktivitäten kommen. Also du bist ja nicht nur Domina, du hast das Buch geschrieben, hast deine Mistress Academy und bildest dort Dominas aus. Und du bist auch noch Kult-Kiez-Tourenguide.
Jawollo.
Jawollo, du schleifst hier die Menschen über den Kiez. Was ist das Besondere? Du schleifst sie, genau. Was ist das Besondere an deiner Tour?
Ich gehöre mit zu der Rotlichtgruppe. Das heißt, in meiner Gruppe sind dann auch Zuhälter etc., ehemalige Zuhälter oder ehemalige Wirtschafter, die auch hier die Kult-Kiez-Touren führen. Und ich gehöre damit zu und bei mir gibt es halt diese Domina-Tour. Das heißt, bei meiner Tour führe ich über den Kiez aus der Sicht der Domina. Ich kläre natürlich über Hamburg und den Hamburger Kiez auf, aber ich plaudere auch aus dem Nähkästchen, was ich ja sehr gerne mache, wie du gerade schon festgestellt hast.
Absolut.
Von daher, ich gehe in eine Boutique rein. Ich erzähle, was mein täglich Brot ist, mit welchen Equipments ich arbeite. Diese präsentiere ich dort in der Boutique. Ich habe manchmal auch einen Sklaven dabei, dann können die auch sehen, wie das so schön ist, was ich so schönes mit dem mache, wie sich das anfühlt. Wenn
führst du da was vor mit dem Sklaven?
Durchaus, ja, auch ein bisschen. Dann geht's auch in den SM-Keller, was ein SM-Dungeon ist, wo ich, wenn es einen Freiwilligen gibt oder eine Freiwillige, die auch gerne ans Kreuz mal binde, ich bringe denen auch bei, wie die Sklavenposition ist, wie ich meine Gäste empfange, wie die Platz nehmen müssen vor mir, dann muss das jemand vormachen. Also von daher, ich schaue, dass alle viel über Domina, BDSM, Hamburg, Hamburger Kiez, aber auch über das Prostitutionsgewerbe lernen. Also ich erzähle, wie man Prostituierte werden kann, falls es da Interesse gibt. Ich erzähle über das nordische Modell, was tatsächlich die Regierung rausbringen will. Ich erzähle was über die Herbertstraße, wie es darin aussieht. Also alles durch die Rotlichtbrille.
Und diesen SM-Keller, in den du gehst, was ist das für ein Keller?
Das ist ein Keller von Olivia Jones, der durchaus auch bespielt wird, aber wo wir Guides auch gerne reingehen, um so ein bisschen Rotlicht und Reeperbahn denen ein bisschen näher zu bringen. Da gibt es einen Klinikraum, der den weißen Bereich abbildet und es gibt den schwarzen Bereich, da ist halt ein Kreuz, da ist ein Sklavenstuhl, da ist ein Bock, wo ich halt noch mal ein bisschen mehr zeigen kann, wie es in so einem Dungeon aussieht.
Mhm. Dann wissen unsere Gäste ja jetzt, was sie demnächst mal machen.
Unbedingt.
Mit dir über den Kiez geschleift werden.
Ja.
Ja. Hier in die Runde. Hat irgendwer noch eine Frage an Aurora? Weil ich wäre am Ende. Wenn irgendwer noch irgendwas wissen will, kann er natürlich auch gleich im Stillen machen. Wir verbringen ja die Nacht hier. Aber dort hinten.
Berechtigte Frage, damit eine Frau zu mir kommt, müsste sie ja erstmal aus weibliche Geschlecht stehen. Also wenn jemand queer ist, lesbisch ist, bi ist, kommen die durchaus auch zu mir. In meinem Podcast, Auroras Mistress Talk, erzähle ich eigentlich immer, so wie bei meinen Kult-Kids-Touren, weil diese Frage kommt immer, deswegen, das ist eine sehr berechtigte Frage, erzähle ich immer, dass ich nicht gut darin bin, Frauen zu bespielen. Ich kann Männer quälen, ich kann Männer dominieren, ich weiß, wie ich auf Männer wirke, ich weiß aber nicht, wie ich auf Frauen wirke. Ich habe Berührungsängste, wenn ich mit Frauen spiele, allein schon in den Nippel kneifen, dann denke ich immer so, oh nee, das tut doch weh.
Dann spürst du das selber,
ich will bei
ne?
dir nicht, ja genau. Und tatsächlich habe ich immer auf Kolleginnen geschoben, sobald ich eine Anfrage hatte. Aber mir ist letztens eine Sklavin zugelaufen und ich dachte so, komm, das ist jetzt meine Chance, mich aus meiner Komfortzone mal richtig rauszuentwickeln. Und ich habe sie angenommen und wir hatten schon unsere erste Session und das war wirklich aufregend, auch für mich. Ich habe das alles, also weil ich weiß, ja, Frauen ticken anders als Männer. Wir Frauen brauchen so viel mehr, damit sich da unten was regt, als Männer. Und deswegen habe ich noch mehr geredet. Ich war ein bisschen noch ruhiger von der Stimme her. Ich habe ein bisschen mehr mit meinen Fingernägeln gespielt. Und am Anschluss sagte sie, es war der beste Orgasmus seit einem Jahr.
Also erfolgreich daher, doch mit
erfolgreich,
Frauen.
Erfolgreich, ja. Hm. Also genau, mittlerweile so mit kann ich sagen, ich nehme auch Frauen an, trotzdem ich meine Skills dahingehend gerade noch entwickle und weiterentwickle.
Ist sowas mit einer Beziehung vereinbar, beziehungsweise ist dann auch das Interesse da?
Definitiv. Also die Partner, die ich hatte, waren immer fein mit dem, was ich mache. Sonst könnten sie auch nicht an meiner Seite sein. Also wenn jemand sagt, ich will nicht mit dir zusammen sein, du musst deinen Job aufgeben, dann sage ich, okay, da ist die Tür. Es gibt super viele Kolleginnen, die sind verheiratet, die haben Kinder. Also wenn man einen Mann hat, der definitiv dahinter steht, dann ist das auch alles gar kein Thema.
Ja, ich denke, das war's. Ich danke dir sehr für das sehr interessante, offene, lehrreiche Gespräch.
Sehr, sehr gerne, von Herzen gerne. Und wenn jemand noch mehr über mich erfahren möchte, habe ich ja schon eben angeteasert, Auroras Mistress Talk ist mein Podcast, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Da bringe ich alle 2 Wochen eine Folge raus, erzähle über die einzelnen Vorlieben, die es so gibt. Ich erzähle aber auch über Sessions, die ich gehalten habe. Ich interviewe Frauen, die ich zu Domina gecoacht habe. Ich interviewe Gäste von mir. Ich habe zum Beispiel einmal eine Podcast-Folge live aufgenommen, währenddessen eine Fußverehrungssession stattgefunden hat. Auf YouTube kann man sich auch ganz viele Videos dazu ansehen. Also von daher ist das bestimmt für jeden, der jetzt noch mehr hören möchte, interessant.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Super.
Wir bedanken uns für die Unterstützung von kultkiztouren.de, seit 20 Jahren Deutschlands bekanntester Anbieter von St. Pauli-Führung. Mit einer bunten Vielfalt außergewöhnlicher Guides, von der anerkannten St. Pauli-Historikerin über Promis aus der Olivia-Jones-Familie bis zur engagierten Sexworkerin. Viele der Guides waren auch schon bei uns im Kiezmenschen-Podcast zu Gast. Ein Best-of gibt's auf kultkiztouren.de/kiezmenschen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal bei Insta nach Kiezmenschen.